Heute ist Pfingsten. Und viele von uns wissen ja das und haben es auch gelernt, dass wir als Christen den Heiligen Geist bekommen haben. Denn sonst könnten wir ja gar nicht Christen sein. Das gehört einfach dazu. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir jedenfalls geht das so. Oft spüren wir gar nichts von seiner Anwesenheit. Petrus spricht in seiner ersten christlichen Predigt auch vom Geist Gottes. Aber damit fängt er nicht an. Bevor das war, ist etwas passiert. Das haben wir eben auch in dem Text gehört. Menschen erleben den Heiligen Geist und sie berichten davon. Tausende von Menschen aus aller Herren Länder sind wie jedes Jahr zum jüdischen Fest, zum Schewort. Oder so ähnlich spricht man das aus. In Jerusalem. Da sind die unterschiedlichsten Kulturen. Das ist ein buntes Sprachengewirr. Es gibt Verständigungsschwierigkeiten an allen Ecken und Enden. Und wenn man heute in Köln oder Berlin am Bahnhof steht, dann kann man das, glaube ich, nachempfinden. Da hört man auch ganz viele Sprachen und versteht nichts. Aber dann geschieht das Wunder. Jeder hört die Apostel, die ja alle aus der hintersten Provinz Galiläa kamen, in seiner eigenen Sprache. Und er hört, was Gott getan hat, in seiner eigenen Sprache. Das ist unfassbar. Und das ist auch nicht zu erklären. Und trotzdem, alle sehen das Ergebnis. Nur die Ursache, die bleibt unsichtbar. Und das ist noch lange nicht alles, was die Bewohner von Israel erlebt haben. Sie hatten ja vorher schon sehr viel gesehen. Sie sind zum Teil dabei gewesen, als durch Jesus Blinde sehen konnten und Gelähmte wieder gehen, als Kranke geheilt wurden und Taube wieder hörten, Tote lebendig wurden. Und jemand kam, der sich an die Armen wendete, die ja eigentlich Außenseiter der Gesellschaft waren. Petrus greift das in seiner Predigt auf, die ich jetzt lesen möchte, Apostelgeschichte 2, Abvers 22. Hört her, ihr Männer Israels. Wie ihr alle wisst, hat Jesus von Nazareth in Gottes Auftrag mitten unter euch mächtige Taten und Zeichen und Wunder gewirkt. Ja, Gott selbst hat durch ihn gehandelt und so seinen Auftrag bestätigt. Aber Jesus wurde durch Verrat an euch ausgeliefert. Und ihr habt ihn mit Hilfe der heidnischen Römer ans Kreuz genagelt und umgebracht. Doch genau so war es von Gott gewollt und vorausbestimmt. Das ist mit Jesus geschehen. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Wir alle können es bezeugen. Nun hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Jesus empfing vom Vater den Heiligen Geist, wie es vorausgesagt war, und gab ihn uns. Ihr seht und hört jetzt selbst, dass es in Erfüllung gegangen ist. Ganz Israel soll wissen, Gott hat Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Retter gemacht. Als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen. Sie fragten Petrus und die anderen Apostel: Brüder, was sollen wir tun? Kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen Jesu Christi taufen lassen, damit euch Gott eure Sünden vergibt und ihr den Heiligen Geist empfangt. Das alles ist euch, euren Nachkommen und den Menschen in aller Welt zugesagt, die der Herr, unser Gott, in seinen Dienst berufen wird. Bis dahin. Man muss sich das vorstellen, ganz Jerusalem war auf den Beinen. Wie schon gesagt, es wurde in Jerusalem dieses Schawot-Fest gefeiert und das war immer genau 50 Tage nach dem Pessachfest. Also 7 Wochen und einen Tag nach Pessach. Und eigentlich feierte man an diesem Tag gleich 2 Feste. Zum einen war es ein Erntedankfest nach der eingefahrenen Weizenernte. Viele Früchte waren schon geerntet und die Menschen sahen das als Grund, Gott zu danken und feierten. Außerdem, und das war der zweite Grund für das Fest, dachte man daran, dass Gott Mose die Gebote ein zweites Mal gegeben hat in Sinai. dass die Gebotstafeln, die ja zerschmettert worden waren, die Israeliten damals nicht wollten, dass Gott sie ihnen nochmals gegeben hat. Und auch das war ein Grund zu danken und zu feiern. Und dann muss man sich vorstellen, an einem solchen Tag, wo es wimmelt von Menschen, hält Petrus diese Predigt in der Öffentlichkeit. Ich finde das schon erstaunlich, dass Petrus sich das traut. Wir haben ihn ja auch schon anders erlebt. Ja, er war impulsiv. Er war ziemlich weit vorne, wenn es was zu sagen gab. Auf der anderen Seite, als Jesus gekreuzigt wurde, da hat er sich versteckt. Da hatte er Angst. Und so viel Angst, dass er Jesus verleugnete. 3-mal. Die Menge, die damals mitgeschrien hat, kreuzigt ihn, hatte ihn verschreckt. Zwischenzeitlich hatten sie aber den auferstandenen Jesus gesehen. Sie wussten, dass Jesus lebt. Und haben dann erlebt, dass er wieder verschwand, wieder weg war. Doch er hatte ihnen versprochen, einen Tröster, einen Helfer zu senden. Den Heiligen Geist. Und heute war es dann soweit. Und das war das Ereignis, was wir eben gehört haben von Bettina. Und jetzt ist dieser Petrus, den wir als aufbrausend, herausfordernd, ängstlich kennengelernt haben, ein mutiger Redner. Er stellt sich vor die Menge und spricht ganz klare Worte. Ja, er ist zum Teil sogar recht provokant, auch anklagend. Die Bewohner von Jerusalem, an die Petrus sich hier richtet, sind alles andere als zahme, hilflose Menschen. Sie sind politisch ganz schön klug. Sie haben gelernt, sich mit dem Unrecht der römischen Besatzungsmacht zu arrangieren. Sie hatten es sogar geschafft, es sich zunutze zu machen, indem sie die Römer Jesus kreuzigen ließen. Nicht sie selbst haben ihn hingerichtet, sondern sie haben ihn den Römern zugeführt und dafür gesorgt, dass die ihn kreuzigten. Sie machten die Römer irgendwo so zu ihren Handlangern. Sie wussten, mit ihren Kranken umzugehen. Es gab damals eine Art Krankenhaus mit 5 Hallen. Sie wussten, aus diesen Pilgerströmen, die kamen, aus diesen vielen Menschen, die kamen, Profit herauszuschlagen, zeigten sich als gute Gastgeber, sorgten dafür, dass die Leute unterkamen, was zu essen kriegten. Und Dinge, die sie nicht wollten, denen sind sie begegnet. Sie haben damals die Sympathiebewegung für Jesus im Keim erstickt. Sie wollten nicht, dass daraus eine Massenbewegung entsteht. Und als es hieß, Jesus sei auferstanden, da haben sie damit reagiert, dass das eine Falschmeldung sei. Übrigens etwas, was wir auch heute noch hören von Kritikern des Christentums. Sogar moderne Theologieprofessoren kriegen das hin, das als Falschmeldung darzustellen. Für die Menschen damals, für die Bewohner in Jerusalem, zumindest für die, die was zu sagen hatten, gab es keine Herausforderung, auf die sie nicht entschlossen und wirksam zu reagieren wussten. Und so ein bisschen können wir das ja auch. Aber jetzt haben sie was erlebt, das hat es noch nicht gegeben. Und davor können sie auch nicht mehr die Augen und auch nicht ihre Gefühle verschließen. Das ist ihnen unter die Haut gegangen, das hat sie an eine Grenze gebracht. Und es fällt ihnen wie Schuppen von den Augen, als wir diesen Jesus beseitigt haben, da haben wir uns an Gott vergriffen. An ihm sind wir schuldig geworden. Und wir meinten zwar, dass wir etwas Gutes tun für die Sache Gottes. Wir wollten ja Ordnung haben, wir wollten die Gesetze aufrechterhalten. Aber das ist alles falsch. Alles, was wir dachten, was wir taten, und sie haben es ja in gutem Glauben getan, das war falsch. Gott hat diesen Jesus zum Retter, zum Messias dieser Welt bestimmt, zum Herrn dieser Welt. Und wir haben ihn wie den letzten Dreck behandelt. Wir haben eigentlich die einzige Chance, die wir hatten, vertan. Und jetzt? Gott, was haben wir getan? Und sie begreifen vielleicht dieses Mal oder wahrscheinlich zum ersten Mal, dass Gott diesen Jesus, den sie gekreuzigt hatten, zum Herrn der Welt gemacht hat. Und das geht ihnen ganz tief. Sie haben ihre Schuld erkannt. Und der Tag, an dem uns bewusst geworden ist oder uns bewusst wird, dass wir vor Gott nicht bestehen können, weil wir vor ihm schuldig sind, der geht ganz schön unter die Haut. Da ist nichts mehr mit Rechthaberei. Oder, naja, ging ja nicht anders. In einer solchen Situation fordert ein Mensch auch keinen Gottesbeweis mehr, weil ihm ganz klar wird, ich hab's mit Gott zu tun. Und da reagieren dann die Menschen eigentlich ganz logisch. Was können wir denn jetzt tun? Was sollen wir tun? Denn eigentlich haben sie keine Chance mehr. Eigentlich ist es zu spät. Und das ist die Frage, die sie hier den Aposteln stellen. Was sollen wir tun? Das ist die Frage, die sich ein Mensch stellt, wenn er an einen solchen Punkt kommt. Was soll ich tun? Wenn ein Mensch begreift, was Jesus am Kreuz getan hat, und der merkt, wie wichtig er Gott ist und dass Gott ihn lieb hat und dass er in all seiner Schuld nicht bestehen kann, dass er aus eigener Kraft nie gerecht werden kann, dem bleibt es einfach nichts anderes, als zu sagen, was soll ich tun? Es reicht nicht aus, kein schlechter Mensch oder gar ein guter zu sein. Und wie tröstend, dass Gott für diese Frage, für diesen Punkt ein Versprechen gegeben hat. Und das gilt zeitlich und örtlich unbegrenzt. Das galt nicht nur damals, nach dieser Pfingstpredigt, direkt nach dem Kommen des Heiligen Geistes. Die Antwort ist ganz kurz und klar. Wendet euch Gott zu. Macht ernst mit dem, was ihr schon ganz lange wisst. Kurz, aber klar. Und da ist der ganze Mensch betroffen. Und es geht nicht in erster Linie nur um eine Korrektur des Lebensstils. Ich glaube, das haben die meisten von uns begriffen. Sondern es geht darum, eine Beziehung zu Gott zu haben. Der Lebensstil allein sagt nichts darüber aus, ob wir mit Gott leben, ob wir uns Gott zugewandt haben. Ja, der Lebensstil ist eine Frucht daraus. Aber ich kenne Menschen, vor denen ziehe ich den Hut ab. Und die würden, wenn es um die Taten geht, die Handlungen und die Gedanken wahrscheinlich auch, bestimmt besser dastehen als ich. Sondern dann geht es darum, ob wir uns oder Gott im Blick haben. Und auch hier bei dieser Predigt, Petrus spricht nicht zu Heiden. Er spricht zu den frommen Juden. Zu denen sagt er, kehrt um. Die wirklich von sich sagten, wir sind das Volk Gottes, wir gehören zu Gott. Und trotzdem sagt er, ihr seid da auf dem Holzweg. Ihr müsst eure Richtung ändern. Ich möchte das mal mit einem Geisterfahrer vergleichen. Wenn ein Geisterfahrer einen super Fahrstil hat, der fährt sicher, der fährt richtig klasse, der bleibt auf seiner Spur, leider nur in die falsche Richtung, dann ist er trotzdem falsch. Dann ist er trotzdem auf einer Todesstrecke unterwegs. Weg von der falschen Richtung, vorwärts in die andere Richtung. Das ist es, was Petrus an diesem Tag verkündigt. Kehrt um. Macht ernst mit dem, was ihr schon lange wisst. Und manchmal, vielleicht ist es manchmal auch so, dass wir auf dem Weg die Richtung verlieren und uns auch dann nochmal zurechtrücken lassen müssen. Und dann sagt er, macht euer Christsein öffentlich. Zum Beispiel durch die Taufe. Früher fanden die Taufen überhaupt gar nicht in Kirchen statt, sondern in aller Öffentlichkeit. Das konnte ein Bach sein oder ein Fluss. Und das war nicht irgendwo ein abgelegenes Flüsschen, wo sonst keiner hinkam. Also ich kann mich auch an Taufen am See erinnern. Da waren die so richtig unter uns. Es war richtig ruhig. Und das war auch so ein bisschen abgelegen. Da gab auch kein Publikumsverkehr vorbei. Sondern das waren ganz normale Flüsse oder Bäche, an denen die Frauen zum Beispiel auch ihre Wäsche wuschen. Wo also wirklich was los war. Da haben die Kinder gespielt, da waren die Frauen zugange, da kamen wahrscheinlich auch ab und zu die Männer dazu, ich weiß es nicht. Aber es war nicht abgelegen. Und da war die Taufe wirklich ein ganz besonderes Symbol, das verdeutlichte, durch dieses Untertauchen, wir sind mit Christus gestorben, wir geben alles ab, Die Schuld, unser ganzes Leben geben wir mit ihm hin und bei diesem Auftauchen, wir nehmen alles von ihm. Es war ein neues Leben, wir wollen ihm gehören. Wir sind Eigentum von Jesus. Öffentlich machen und bekennen im Alltag. Wir dürfen über unseren Glauben reden. Ja, wir dürfen und wir sollen auch von dem Glauben berichten, von dem, was wir erlebt haben. Unser Leben, unsere Taten, unser Handeln, unsere Ausstrahlung und unsere Worte sollen von dem zeugen. Und ich weiß sehr gut, dass das nicht immer funktioniert. Vielleicht ist der ein oder andere unter uns auch eher ruhig und zurückhaltend oder schüchtern, so wie Petrus. Der war ja auch erst ängstlich. Aber wenn Gott möchte, dass wir irgendwo etwas sagen, dann wird er uns auch vom Heiligen Geist leiten und ermutigen lassen. Und er meint es gut mit uns. Ich kann mich erinnern, ich war ja letzte Woche mit meinen 4 Enkelsöhnen auf einer Oma-Enkel-Freizeit und die Leiterin erzählte, dass sie sich in Gottesdienst gestellt hat. Aber es gab eins, was sie nicht wollte. Sie sagte, ich gehe überall hin, aber nicht in tropisches Klima. Da kann ich nicht hin, mach das bloß nicht. Wenn du es jetzt unbedingt willst, Gott meinte es gut mit dir. Sie hat eine Allergie bekommen, sie konnte da nicht hin. Also Gott meinte es gut mit dir. Das kann auch schon mal anders gehen, aber dann können wir darauf verlassen, dass wir durch den Heiligen Geist auch die Kraft haben, die wir brauchen. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Ja, ihr merkt, dass ihr ihn schon längst habt. Der Heilige Geist ist ein Geschenk Gottes. Ein Geschenk kann man sich nicht einfach nehmen. Da muss man schon drauf warten, dass man es bekommt. Es wird einem gegeben. Aber wir dürfen wissen, jeder, der ein neues Leben mit Gott beginnt, hat den Heiligen Geist. Es gibt kein neues Leben ohne den Geist Gottes. Rund um die Predigt von Petrus war der Geist Gottes am Werk. Er schaffte Verständigung bei den unterschiedlichsten Sprachen. Er führte zum Lob Gottes. Er erreichte die Herzen der Hörer. Das können wir nicht. Wir können ganz viel erzählen, wir können ganz viel reden. Aber wir können das nicht bewirken. Der Heilige Geist deckte die ganz persönliche Schuld auf. Er führte zur Umkehr, zur Taufe. Er verändert unser Leben. Nicht nur an dem Tag, an dem wir uns zu Gott hinwenden und bekehren, sondern jeden Tag aufs Neue. Viele Dinge könnten wir nicht tun, wenn er nicht mit uns wäre. Das tat er bei der ersten christlichen Predigt vor fast 2000 Jahren und das tut er heute. Heute hören wir diese Predigt von Petrus wieder. Der Geist Gottes wirkt längst unter uns. Und so ist es vielleicht nicht die absolute Umkehr, vielleicht wirklich eine Neuausrichtung, vielleicht eine Ermutigung zum Zeugnis, zum Handeln nach Gottes Willen. Durch den Heiligen Geist begreifen wir, was Gott will. Und wir erhalten besondere Gaben. Und da ist es mir ganz besonders wichtig zu betonen, dass auch diese Gaben, diese Geistesgaben, sind ein Geschenk. Und wenn ich etwas geschenkt bekomme, dann suche nicht ich mir das Geschenk aus, sondern der Geber sucht es aus für mich, weil er weiß, was für mich gut ist, was ich brauche. Ich kann es mir nicht verdienen und es brauche ich auch nicht. Und derjenige, der in Zungen spricht oder die Gabe der Prophetie hat, wird von Gott auch nicht mehr geliebt oder hat mehr verdient als der, der andere Gaben hat. Vielleicht die Gabe der Gastfreundschaft. Und das ist auch gut so. Und trotzdem, denke ich, ist es wichtig, das einfach nochmal zu sagen. Es sollte sich keine seiner Gaben rühmen, sondern sie dankbar aus Gottes Hand annehmen. Mit dem Ausgießen des Heiligen Geistes wird das Evangelium komplett. Gott liebt uns Menschen so sehr, dass er seinen Sohn auf die Erde schickt. Er wird als Kind in Armut in einem Stall geboren, er wird hingerichtet, gekreuzigt, um die Schuld eines jeden einzelnen Menschen zu bezahlen. Also auch deine, meine. Und wir müssen nichts mehr mitschleppen. Als Jesus am Kreuz sagte, es ist vollbracht, da hieß das, du bist frei. Durch die Auferstehung bleiben seine Zusagen keine leeren Worte. Er selbst ist der Beweis, dass der Tod besiegt ist. Durch den Heiligen Geist können wir diese wunderbare Botschaft verstehen und uns auf eine Beziehung mit Gott einlassen und diese Beziehung weiterleben, jeden Tag neu. Deswegen dürfen wir auch all das nicht trennen und dürfen nie vergessen, es ist eins, Gott, Jesus und der Heilige Geist. Es ist eins. Ich bin Gott unwahrscheinlich dankbar, dass er uns diesen Geist gesandt hat, damit wir gestärkt, getröstet sind, damit wir Hilfe haben und damit wir verstehen können. Amen.